Und es geschah nach diesen Ereignissen, Nabot, der Jezreelit, hatte einen Weinberg in Jezreel, neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, das Nabot, der Jezreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm. Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, ich habe mit Nabot, dem Jezreeliten, geredet und zu ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg um Geld oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Muts. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jezreeliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes. Ruft ein Fasten aus und setzt Nabot obenan unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht. Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isebel ihnen aufgetragen hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Nabot obenan unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und dem König geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, sodass er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isebel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt und ist tot. Und es geschah, als Isebel das hörte, dass Nabot gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isebel zu Ahab, steh auf und nimm den Weinberg Nabots des Jezreeliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Nabots des Jezreeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Und jetzt kommt Vers 25. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du es uns recht verstehen lässt, so wie du es meinst. Amen. Liebe Gemeinde, Staatsoberhäupter und ihre Frauen. Das ist nicht nur ein Thema für die Regenbogenpresse, sondern offensichtlich auch ein Thema für die Bibel. Heute Morgen wird es um König Ahab gehen und dessen First Lady Isebel. Und das ist heute die erste Predigt in unserer Sommerpredigtreihe. Wir machen das ja während der Sommerferien in der Regel so, dass wir eine eigene Predigtreihe einschieben, die die große Predigtreihe unterbricht. Diese Predigtreihe im Sommer jetzt steht unter dem Motto, die Mächtigen kommen und gehen. Und die erste Predigt dazu heute trägt das Thema, kann Unrecht triumphieren? Kann Unrecht triumphieren? Und nach den Sommerferien setzen wir dann unsere Auslegung des Markus-Evangeliums fort. Ahab und Isebel, kann Unrecht triumphieren? Es geht hier ganz knallhart um politischen Einfluss bei Staatsoberhäuptern und ihren Frauen. Es geht um ethisches Vorbild. Es geht auch um ethisches Antivorbild. Das hatten wir ja auch in Markus 6 gesehen in den letzten Wochen. Als Herodes Antipas seine Nichte Herodias heiratete, war das nach jüdischem Recht sowohl Inzest als auch Ehebruch, weil er diese Frau seinem Bruder ausgespannt hatte. Und deshalb sagte Johannes der Täufer zu Herodes Antipas, wir haben das gelesen, es ist nicht recht, dass du sie hast. Als Paulus unter sechs Augen mit dem Statthalter Felix und dessen Frau Drusilla sprach, Apostelgeschichte 24, redete er, wie es dort heißt, Apostelgeschichte 24, Vers 25, mit ihnen über Gerechtigkeit, Keuschheit und das zukünftige Gericht. Warum? Weil diese Dame schon Felix dritte Frau war und er mindestens ihr zweiter Ehemann. Und auch heute muss sich die Gemeinde Jesu Christi in ethischen Fragen positionieren. Und die Themen liegen ja auf der Hand, sie drängen sich auf. Ehe für alle. Gilt Gottes Schöpfungsordnung noch? Die Fragen der Gender-Ideologie, wo behauptet wird, die geschlechtliche Identität des Menschen, also ob er Mann oder Frau sei, sei eben nicht durch Geburt festgelegt. Und es gebe eben nicht nur Mann und Frau, sondern möglicherweise 60 Geschlechter und mehr. Die ganze Not der Abtreibung, mehr als 100.000 ermordete Kinder pro Jahr in der offiziellen Statistik, Dunkelziffer kommt dazu. Und dann angesichts der demografischen Entwicklung, der Altersentwicklung in unserem Volk, zunehmend die Fragen von Euthanasie und Sterbehilfe. Wir müssen uns positionieren als Gemeinde Jesu. Natürlich, Christen haben keine menschlichen Druckmittel. Wir wollen und wir dürfen unsere Zeitgenossen niemals zwingen, die göttlichen Maßstäbe zu befolgen. Die Bergpredigt ist nicht die Scharia, sondern so ziemlich das Gegenteil davon. Aber wir schulden unseren Zeitgenossen in erster Linie das Evangelium. Und dann schulden wir unseren Zeitgenossen auch auf ethischem Gebiet einmal, dass wir durch unser Vorbild, durch unseren Lebensstil Gottes Schöpfungsordnung demonstrieren. Und dann, dass wir Gottes Schöpfungsordnung auch öffentlich verkünden, dass wir sie bekennen, dass wir sie erklären, dass wir sie verteidigen. Und deshalb haben Paulus und Johannes der Täufer auch die Herrscher ihrer Zeit auf ihren Lebensstil angesprochen. Nicht nur, aber auch. Und sie haben nicht einfach gesagt, das ist deren Privatsache. Zumal die Herrscher umgekehrt ja mit ihrem Bekanntheitsgrad und ihrer Macht gerade auch für ihre Ethik werben. Das erleben wir ja bis heute immer wieder, dass die Machthaber auch für ihre Ethik mit ihrem Lebensstil werben. Eines der bekanntesten Beispiele ist wahrscheinlich der frühere regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, der seinen homosexuellen Lebensstil offensiv propagierte und der dann diese inzwischen berühmte Parole geprägt hat: und das ist gut so. Ich bin homosexuell und das ist gut so. Das ist richtig. Oder denken wir ähnlich an Guido Westerwelle, den früheren Außenminister. Ich erinnere mich noch an die Bilder, wie er empfangen wurde beim Bundespräsidenten Köhler und dessen Gattin. Und dann gingen diese Bilder durch die Presse, der Bundespräsident und seine Gattin und der Außenminister und sein Lebenspartner. Das war eine Botschaft für die Gesellschaft. Und natürlich beeinflussen öffentliche Bilder und öffentliche Vorbilder auch mittelfristig die Einstellung der Bevölkerung. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinde Jesu Christi hier Position beziehen, im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung. Klar, man kann von Nichtchristen nicht erwarten, dass sie sich an christliche Gebote halten. Das ist völlig klar. Aber wenn Christen sich in diese Debatten einmischen, dann geht es nicht um kleinkariertes Moralisieren. Es geht auch nicht um billiges Fingerzeigen. Sondern es geht schlicht um die eine Frage: Was ist richtig? Was gilt? Gilt Gottes Wort oder gilt die Macht des Königs? Gilt Gottes Gebot oder gilt der Lebensstil eines Staatsmannes oder einer Staatsfrau? Und heute beginnen wir nun unsere Sommerreihe mit diesem großen Titel: Die Mächtigen kommen und gehen. Und dabei wird es nicht nur um die Mächtigen an sich gehen, sondern immer um die Frage, wie wir als Gottes Kinder ihnen begegnen sollen, wie wir als Gottes Kinder uns ihnen gegenüber verhalten sollen. In wenigen Fällen ist es ja auch so, dass die Mächtigen selbst Gottes Kinder sind. Denken wir etwa an König David. Darüber werden wir ein andermal reden. Aber heute gehen wir davon aus, dass der Mächtige sich eben nicht um Gottes Wahrheit und Gottes Wirklichkeit schert. Und die Frage ist, wie wir als Gottes Kinder dem begegnen sollen. Und heute Morgen werden wir dabei einem Mann begegnen, der genau vor dieser Frage stand in seiner Zeit: Was wiegt schwerer, Gottes Wort oder die Meinung des Königs? Gottes Wort oder die Meinung des Königs? Dieser Mann musste sich kurzfristig entscheiden und er hat für seine Entscheidung einen hohen Preis bezahlt. Und das wirft die Frage auf, und das ist das Einzelthema des heutigen Tages: Kann Unrecht triumphieren? Das war nämlich der Preis, den er bezahlt hat. Es ist ihm übles Unrecht geschehen. Und dagegen ist unsere Situation noch komfortabel. Und trotzdem kann dieser Naboth für uns persönlich zu einer starken Herausforderung werden. Wann haben Sie das letzte Mal einen Preis für eine Gewissensentscheidung zahlen müssen? Und bis zu welchem Preis würden Sie gehen? Bis zu welchem Preis würden Sie gehen? Gehen wir also hinein in die Situation. Wir wissen, das Reich Israel ist geteilt in Nordreich und Südreich. Nach Salomo, Ahab, Herrscher des Nordreiches, 874 bis 853. Das ist die Situation. Und Ahabs ausgeprägtes Kennzeichen war eine markante Gottlosigkeit. Ahab versuchte, den biblischen Glauben im Lande auszulöschen und durch einen Götzenkult für Baal zu ersetzen. Und die treibende Kraft hinter Ahab war, und das sehen wir auch heute wieder, seine Frau Isebel. Und daran erinnert uns das Fazit in unserem heutigen Kapitel, das noch weitergeht als bis zu Vers 16. Ich empfehle dringend, dieses ganze Kapitel heute noch zu lesen. Und wenn Sie Ihre Bibel mit dabei haben, diese dazu aufzuschlagen. Das Fazit in Kapitel 21, 1. Könige 21, Vers 25. Niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte. So viel zum Thema König und Frau. Und auch Ahab hatte seinen Johannes den Täufer. Auch Ahab hatte einen prophetischen Gegenspieler. Und der hieß in diesem Falle Elia. Elia war ein mutiger Bote Gottes. Er hatte seinen Auftrag mutig ausgeführt. Er hatte das Volk immer wieder zu Gott zurückgerufen. Elia hat auch schwer darunter gelitten, dass die Mehrheit des Volkes aus seiner Predigt keine Konsequenzen zog. Die Mehrheit kehrte eben nicht mit fliegenden Fahnen zum Gott Israels um. Es gab keine Erweckung im großen Stil. Es gab keine nachhaltige Veränderung der geistlichen Großwetterlage. Und Elia hat furchtbar darunter gelitten, weil er gesehen hat, wie Gottes Name entehrt wird bei diesen Menschen und wie sie sich selbst ins Verderben stürzen. Und darüber ist er fast verzweifelt. Aber Gott hat ihn getröstet, immer wieder. Er hat ihn neu ermutigt. Er hat gesagt, ja, meine Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen stark. Und der Herr hat doch sein treues Volk auch in diesen Zeiten. Und dann hat er Elia ja auf diese berühmte Einsicht gestoßen, zwei Kapitel vor unserem Kapitel, 1. Könige 19, Vers 18. Ich habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Es gibt diese 7000 Frommen, diese Gläubigen, diese treuen Leute. Du hast sie nur noch nicht alle gesehen. Und einer von diesen 7000, das wird jetzt gewissermaßen wie mit einer Lupe herausgenommen. Einer von diesen 7000 ist unser Naboth. Kapitel 21, 1. Königebuch. Wir erfahren nur wenig über ihn. Aber das, was wir erfahren, nötigt uns größten Respekt ab. Kapitel 21, 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Ereignissen, also nach all den Wirrungen, die Ahab in seiner Regierungszeit schon angerichtet hatte. Naboth, der Jezreelit, hatte einen Weinberg in Jezreel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nah an meinem Haus liegt. Und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, wenn es dir gefällt, oder Geld. So viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Das mutet zunächst wie Sturheit an, wie Naboth sich verhält, aber es ist in Wirklichkeit die Folge seines treuen Glaubens. Es ist in Wirklichkeit eine Gewissensentscheidung, die er hier trifft. Auf den ersten Blick geht es nur um einen Weinberg, der sich im Besitz von Naboths Familie befand. Aber es geht letztlich um mehr. Unglücklicherweise lag ihr Anwesen, das wird hier ja beschrieben, unmittelbar neben dem Zweitwohnsitz des Königs, der sich also während des Winterhalbjahres meist dort in Jezreel aufhält, circa 90 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und Ahab hatte seine Augen schon lange auf diesen herrlichen Weinberg geworfen. Der fehlte ihm noch. Das wäre so die optimale Ergänzung der königlichen Parkanlagen. Die Grundstücke lagen dicht beieinander. Diesen Weinberg, den muss er haben. Also sucht der König seinen Nachbarn höchstpersönlich auf. Das wird ein kurzer Deal quasi über den Gartenzaun. So kann man sich das vorstellen. Hier im Vers 2. Ahab redete mit Naboth und sprach, gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen. Du kriegst dafür einen anderen oder das Geld so, wie du den Wert bestimmst. Also gute Konditionen. Und zu seinem Erstaunen muss Ahab erkennen, dass Naboth den Weinberg trotzdem unter keinen Umständen abgeben will. Vers 3. Aber Naboth sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Ahab staunt erstmal. Er hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Und aus dem Staunen wird Ärger. Aber Naboth handelt nicht aus egoistischen Motiven, sondern für ihn besteht hier ein echter Gewissenskonflikt. Warum? Weil er sich in der Verantwortung vor Gott sieht. Das sagt er hier auch. Das lasse der Herr fern von mir sein. Ich kann es um Gottes Willen nicht machen. Ja, warum denn? Was hat Gott mit dem Land zu tun? War das nicht Privatsache Naboth? Nun, wir müssen wissen, in Israels Geschichte hat das Land immer auch eine theologische Bedeutung. Denken Sie an die Abrahamsverheißung. Ich werde dir das Land geben und deinen Nachkommen. Das Land gehört Gott. Und Gott, so ist die Überzeugung und so hat es Gott auch seinem Volk offenbart, Gott hat jedem Stamm und jeder Familie einen Teil davon anvertraut zur treuen Bewahrung. Das Land ist zugleich ein Symbol, eine Metapher für Israels Erlösung aus der Knechtschaft. Ihr wart im fremden Land, jetzt seid ihr frei und habt eigenes Land. Und darum sollte dieses Land jeweils im Erbe der jeweiligen Familie bleiben. Als Erinnerung an Gottes Treue, als Erinnerung an Gottes Auftrag und es sollte nicht weiterverkauft werden. Das wird zum Beispiel in 3. Mose 25 ganz deutlich gesagt, Vers 23, 3. Mose 25, 23. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir, sagt Gott. Und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Verkauft es nicht, es ist mein Land, was ich euch gegeben habe. 3. Mose 25 und in 4. Mose 36 steht es ganz ähnlich, Vers 7 bis 9. Jeder unter den Kindern Israels soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Das war Gottes Gebot. Naboth konnte gar nicht anders. Und für ihn heißt das jetzt, wenn ich dem König Ahab entgegenkomme, muss ich in Kauf nehmen, gegen den König der Könige zu sündigen. Und im Zweifelsfalle gilt Gottes Wort vor Königswort. Im Zweifelsfalle gilt Gottes Wort vor Kanzlerwort, Gottes Wort vor Präsidentenwort, Gottes Wort vor Chefwort, Gottes Wort vor Lehrerwort. Naboths Gewissen entscheidet sich für Gott und nimmt dafür in Kauf, dass ihn diese Entscheidung möglicherweise einen hohen Preis kosten wird. Ahab war ja nicht erst seit gestern König. Man kannte ja seinen Charakter. Man wusste um seinen Zynismus und seine Unbeherrschtheit und seine Gewissenlosigkeit. Und der Zahltag lässt nicht lange auf sich warten. Der Zahltag wird beschrieben in den Versen 4 bis 16. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes Willen, das Naboth, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Angesicht ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein, redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Jesreeliten, geredet und zu ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg um Geld oder wenn es dir lieb ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf, iss etwas, sei guten Muts. Ich will dir den Weinberg Naboths des Jesreeliten verschaffen. Und dann wird beschrieben, wie sie eben in Ahabs Namen Briefe schreibt und letztlich dazu auffordert, einen Mordkomplott gegen den Naboth zu inszenieren. Man soll ihm unterstellen, er habe Gott und dem König geflucht. Und dann geht es weiter, Vers 11. Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, ist interessant, dass sie die Edlen genannt werden, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isebel ihnen aufgetragen hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Naboth oben an unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials, also ruchlose Leute, ein Begriff für bekannt ruchlose Leute, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Naboth vor dem Volk und sprachen, Naboth hat Gott und dem König geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus, steinigten ihn, sodass er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isebel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot sei, da sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm den Weinberg Naboths, des Jesreeliten, in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths, des Jesreeliten, hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Und natürlich springt sie uns an, diese ewige Frage nach der Gerechtigkeit. Gibt es je Gerechtigkeit? Kann Unrecht triumphieren? Wie sollen wir damit umgehen, dass die Bösen und das Böse und das Unrecht so oft die Oberhand behält? Wie halten wir das aus? Ist denn nicht Naboths Gott der Herr? Ist Gott denn nicht Gott? Hat er das nicht in den vorangegangenen Situationen eindrücklich bewiesen? Denken wir an den Showdown auf dem Karmel, wo Elia im Auftrag Gottes allein mit seinem Wort die ganzen Götzenpropheten in die Flucht schlug. Und wie Gott dann den Regen schickte, souverän, er ist doch Gott. Aber warum demonstriert Gott seine Macht oft nicht so schnell? Warum lässt derselbe Gott dann den Clou der Isabel-Mafia so reibungslos gelingen, das perfekte Verbrechen? Warum kommt sie damit durch? Wie kann es sein, dass Herodes in einer Bierlaune auf Betreiben seiner moralisch fragwürdigen Frau den Kopf von Johannes dem Täufer auf dem silbernen Tablett geliefert bekommt? Von einer Stunde auf die andere. Oder warum durften die Pfeile der Auka-Indianer das irdische Leben von Jim Elliot und seinen Freunden so jäh beenden? Und warum wird Naboth nicht vor Ahabs-Häschern bewahrt? Das ist der erste Grund, warum uns diese Situation aus dem 9. Jahrhundert vor Christus so nahe kommt, kann Unrecht triumphieren. Erstens die Tragik des Treuen. Das ist der erste Punkt. Die Tragik des Treuen. Ja, Naboth war ein Treuer. Treue gegenüber Gott, Treue gegenüber seinem Familienerbe. Er hat diese Entscheidung ja aus Treue getroffen und nicht aus irgendeiner Sturheit oder eigennützigen Motiven heraus, sondern weil er fragte, was will Gott von mir? Er hat ja eine Gewissensentscheidung getroffen. Er hat sich ja zu Gottes Wahrheit bekannt. Er hat ja keine krummen Touren gemacht. Er hat gefragt, was ist richtig in biblischer Bewertung? Und er hat so gehandelt. Und das war die Folge. Und dabei hat er in der Freiheit gehandelt, die Gott seinen Leuten schenkt. Es gibt ein hochinteressantes Gedicht von Theodor Storm, das man auf diese Situation anwenden kann. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Der eine fragt, oh, was wird, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und der andere sagt, was ist richtig jetzt zu tun? Und derjenige, der immer nur ängstlich fragt, was kommt dabei heraus, wo könnten für mich Nachteile entstehen, das ist der Knecht. Und derjenige, der fragt, was ist Gottes Wahrheit, was ist mein Auftrag, egal welche Folgen es haben wird, ich muss es tun, das ist der Freie. Der eine fragt, was kommt danach, der andere, ist es recht. Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Naboth ist ein Freier. Und wissen Sie, die Prediger des sogenannten Wohlstandsevangeliums, die wollen uns weismachen, dass Gehorsam gegen Gott sich immer spürbar positiv auszahlt. Wenn du glaubst, wenn du gehorsam bist, dann hast du immer Erfolg, dann geht es dir gut, dann lösen sich deine Probleme sehr schnell auf, dann kriegst du die besten Noten und die höchsten Gehälter und fährst die schönsten Autos und bist am längsten gesund. Aber die Bibel sagt, das stimmt nicht. Die Bibel warnt uns vor dieser Gleichung. Ja, Gott schenkt uns ganz viel Bewahrung. Gott schenkt uns ganz viel Freude. Gott schenkt uns ganz oft, dass Schlimmes von uns ferngehalten wird, ohne dass wir es ahnen. Ja, und wir dürfen mit jedem Leiden und jeder Not zu ihm kommen. Und er hat versprochen, dass er uns durchträgt und dass er uns niemals hängen lassen wird. Aber Gott hat nicht versprochen, dass es uns emotional immer gut gehen wird. Gott hat nicht versprochen, dass uns Schmerzen immer erspart bleiben werden. Gott hat nicht versprochen, dass wenn wir seinen Willen tun, dass wir immer Erfolg haben werden und die Dinge sich schnell auflösen werden. Das hat er uns nirgendwo versprochen. Und das erlebt Naboth auch in dieser Situation. Und das ist manchmal schwer auszuhalten. Schwer auszuhalten. Weil ein anderer Gedanke uns so nahe liegt. Dass wir sagen, wenn es wahr ist, dann wird es sich auch durchsetzen. Wenn der Plan richtig ist, dann wird das alles wie das Messer durch die Butter gehen. Beispiel, die Schriftstellerin Grace Irwin hat einen großartigen Roman über einen jungen Pastor verfasst. Und da hat sie genau das herausgearbeitet. Ein bibeltreuer Pfarrer, Andrew heißt der, trifft in seiner Gemeinde, nachdem sie erst ganz begeistert sind. Und dann wird er ihnen so unbequem, weil Gottes Wort sie eben auch an bestimmten persönlichen Punkten trifft und zu Veränderungen auffordert. Er trifft auch viele Widerstände. Und weil er Gottes Wort wirklich anwendet, erwachsen ihm im Laufe der Zeit viele Gegner. Leute wenden sich gegen ihn. Also eine junge Frau will einen Nichtchristen heiraten und er warnt sie vor den Folgen. Die Familie der Frau wütet, macht Aufruhr in der Gemeinde und es geht nicht gut aus für ihn. Die Frau heiratet trotzdem diesen Nichtchristen. Es geht alles ganz traurig aus. Anderes Beispiel, ein junger Mann will aufrichtig in die Mission gehen. Der junge Andrew, der Pfarrer, unterstützt ihn dabei, aber er macht sich damit dessen Vater zum Feind, der unbedingt darauf besteht, dass der Sohn die Firma übernehmen muss. Und er ist dann wütend auf den Pastor, wie kann der den Sohn darin bestärken, in die Mission zu gehen. Und so tun sich im Laufe der Zeit die ungläubigen Gegner des Seelsorgers zusammen, sie sammeln ihre Truppen und sie schmeißen den Pastor aus der Gemeinde raus. Und das Schlimmste, als der Widerstand sich zuspitzt, entzieht ihm seine eigene Frau, die sonst voll hinter ihm stand, die Unterstützung. Eine bittere Zeit und nach einigen schlimmen Wochen sieht sie dann ihre Schuld ein. Und plötzlich wird ihr klar, warum sie sich so verrannt hat. Und sie sagt, ich stand ja hinter deinen Entscheidungen, aber ich dachte, wenn das wahr und gut ist, was du tust, dann wirst du damit auch Erfolg haben. Aber du hattest keinen Erfolg. Die eine Familie ist gegangen, die andere hat einen Aufruhr gegen dich angezettelt. Es ist so viel schiefgegangen, am Ende haben sie sich aus der Gemeinde rausgeschmissen. Und ich war überzeugt, wenn es wahr ist, was du tust, dann wird es dir gelingen. Dann wird die Gemeinde jubelnd hinter dir stehen und es wird immer vorangehen. Und ich musste erst lernen, sagt seine Frau dann, dass Gott treu zu sein nicht bedeutet, immer Erfolg zu haben. Dass Gott treu zu sein nicht bedeutet, immer gut durchzukommen. Dass Gott treu zu sein nicht immer bedeutet, sozusagen kurzfristig, offensichtlich belohnt zu werden. Und das ist auch Nabots Problem. Und unser Problem, wenn wir Nabots Geschichte lesen. Er wandelt im Glauben. Was heißt das, im Glauben zu wandeln? Er lebt zuallererst in Gottes Urteil. Er sagt, egal was die anderen sagen, Gottes Instanz entscheidet. Ich will das tun, was Gottes Wort sagt. Das ist sein Kompass. Was heißt es, im Glauben zu wandeln? Er gehorcht auch dort, wo es weh tut. Er gehorcht auch dort, wo es für ihn persönlich zunächst mal negative Konsequenzen haben kann. Und dadurch wird Nabot unbequem für die Obrigkeit, aber er ist absolut zuverlässig für seine Familie und die Menschen, die ihm anvertraut sind. Unbequem für die Obrigkeit, aber zuverlässig für seine eigenen Leute. Und so wird Nabot zum Beispiel für den Widerstand, den wir als Gotteskinder in dieser Welt einfach erwarten müssen, wenn wir uns nicht anpassen. Der Apostel Petrus hat das in seinem ersten Brief genau so geschrieben, 1. Petrus 4, Vers 12. Da sagt er, geliebte Mitchristen, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wundert euch nicht, dass es so kommt. Es ist vielen eurer Glaubensgeschwister schon genauso gegangen. Und manchmal können wir das ganz gut aushalten. Manchmal können wir das mit diesem Blick auf Gottes Wort ertragen, weil wir wissen, es kommt vor allem darauf an, dass Gott uns treu ist. Aber wenn es lange dauert und wenn man den Eindruck hat, dass diejenigen, die Gott gezielt ablehnen, dass sie sich anscheinend problemlos durchsetzen können. Wenn man den Eindruck hat, dass die Ungerechtigkeit einen Triumph nach dem anderen feiert, dann kann sich der Schrei aus Offenbarung 6, Vers 10 in unserem Herzen entladen. Herr, wie lange richtest du nicht? Herr, wie lange richtest du nicht? Kann Unrecht triumphieren? Das ist das Erste, was uns den Nabot so nahe bringt, die Tragik der Treuen. Und eng damit verbunden eine zweite Beobachtung. Das ist gewissermaßen die Rückseite derselben Medaille. Und das vergrößert unseren Schmerz nochmal. Und das kann uns manchmal sogar in Anfechtung stürzen. Zweitens, der Erfolg der Egoisten. Die Tragik der Treuen. Erstens, zweitens, der Erfolg der Egoisten. Und erfolgreich sind sie. Es lässt einen schaudern. Ich nehme an, Ihnen ging das auch so. Mit welchem Tempo diese Enteignungsaktion da durchgezogen wird. Und wissen Sie, der Bibeltext unterstreicht die Brutalität dessen, was da geschieht. Durch diese knappe, schnörkellose Art und Weise, mit der diese dramatische Intrige berichtet wird. Es wird einfach Fakt, 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 Fakt gereiht. Und es kommt uns fast herzlos vor, wie das geschildert wird. Und das ist Absicht. Weil damit Gottes Wort deutlich machen will, es war so kalt und brutal. Das System der Egoisten funktioniert. Es funktioniert wie geschmiert. Bevor Nabot seine Verteidigung irgendwie organisieren, bevor er sich schützen kann, bevor er sich einen Anwalt holen kann, bevor er Gegenzeugen holen kann, ist er den Weinberg los und sein Leben gleich mit dazu. Und wie weitsichtig seine Gegner sind, sieht man daran, dass diese Mafia dafür sorgt, dass potenzielle Erben gleich mit umgebracht werden. Das ist noch eine Zusatzinformation in 2. Könige 9, Vers 26. Da wird im Rückblick nochmal gesagt, fürwahr, 2. Könige 9, Vers 26, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gesehen, spricht der Herr. Also offensichtlich haben sie den Rest der Familie, zumindest der männlichen Familie, gleich mit exekutiert. Und haben Sie gemerkt? Es ist erstaunlich, wie die hier zusammenhalten. Der kindische König, die ich-süchtige Intrigantin und die herzlosen Helfershelfer. Der kindische König Ahab, die ich-süchtige Intrigantin Isabel und die herzlosen Helfershelfer, das sind die Bürokraten der Verwaltung. Und so funktioniert der Erfolg der Egoisten. Vers 4, gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Das ist so sprechend und so zeitlos. Ahab verhält sich wie ein kleiner Junge, dem ein dringender Wunsch nicht erfüllt wird. Vers 4, er kam heim, missmutig, zornig um des Wortes willen, das Nabot zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Ja, ein beleidigter, wehleidiger König. Dieser Vers sagt viel über dessen Charakter, Leute. Ganz viel. Und wie schon vorher erweist er sich als Wachs in den Händen seiner Frau. Vers 5, da kam seine Frau Isebel zu ihm herein, redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr, ich habe mit Naboth, dem Jezreeliten, geredet und zu ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg um Geld oder wenn es dir lieber ist, ich will dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach, ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Und Isebel, sie nimmt die Sache ganz entschlossen in Angriff. Vers 7, da sprach sie zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Nabots verschaffen. Also zeige, dass du König bist und ich will dir den Weinberg verschaffen. Man muss wissen, diese Isebel war Tochter eines phönizischen Königs, der selbst durch Mord an die Macht gekommen war. Das wissen wir von Josephus. Also, ihr Vater war selbst durch Mord an die Macht gekommen. Und von daher war das für Isebel ein fremder Gedanke, dass auch ein Herrscher unter dem Gesetz stehen könnte, möglicherweise. Nee, ein Herrscher steht nicht unter dem Gesetz. Ein Herrscher ist das Gesetz. Der Wunsch des Königs ist Gesetz. Die Meinung des Königs ist Gesetz. Und wenn er diese Macht nicht benutzt, dann ist er ein Waschlappen. Sie organisiert das jetzt. Sie organisiert das jetzt, damit ihr Mann kein Waschlappen ist. Und sie achtet peinlich genau darauf, das ist die Öffentlichkeitsarbeit, die sie gelernt hat, vielleicht schon zu Hause, dass die Intrige den Schein des Rechts bekommt. Das kennen wir doch. Und sie bekommt nicht nur das Recht, den Schein des Rechts, sondern schauen Sie mal, wie perfide das ist. Isebel verkleidet ihren Mordanschlag als eine religiöse Veranstaltung. Als eine religiöse Veranstaltung. Vers 8. Sie schrieb in Ahabs Namen Briefe und sie sagte folgendes, Vers 9. Ruft einen Fasten aus und setzt Naboth oben an und setzt ihm zwei Männer gegenüber, die Zeugnis geben. Also, Fasten, das ist so, als hätte man den Göttern gegenüber etwas gut zu machen, als habe es eine schwere Sünde gegeben. Und die Ironie ist ja, dass es diese schwere Sünde tatsächlich gab. Nur die Täter gebärden sich als die Verteidiger des Rechts und der Moral. Das kennen wir auch. Die Täter gebärden sich öffentlich, zelebrieren sich öffentlich als die Verteidiger des Rechts und der Moral. Hat sich nichts geändert. Und dann werden zwei Zeugen aufgestellt, so wie es das alttestamentliche Recht forderte. Das sieht sehr juristisch durchdacht aus. Und in Vers 15 ist schon alles gelaufen. Und das geschah, als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot sei. Da sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm den Weinberg im Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte. Er lebt nicht mehr. Zwei gekaufte Zeugen machen die Sache perfekt. Und erinnert uns das nicht auch an den Prozess gegen unseren Herrn, in dem ja damals auch gedungene Zeugen aufgetreten sind und ihre Lügengeschichten vorgetragen hat. Matthäus 26 zum Beispiel. In dieser Hinsicht ist Jesus der Naboth des Neuen Testaments. Und wo immer wir als seine Nachfolger Unrecht leiden, wo immer du um Jesu Willen beschimpft wirst, verunglimpft wirst, angegriffen wirst, eine schlechte Note in der Arbeit bekommst oder was auch immer, da darfst du wissen, dass dich niemand so gut versteht wie Jesus. Was für ein tragischer Tod, was für ein trauriger Tod, den Naboth stirbt. Ein kindischer König, eine ichsüchtige Intrigantin, aber die beiden hätten keinen Erfolg gehabt, wenn es nicht die herzlosen Helfershelfer gegeben hätte, die ihr Spiel mitgespielt haben. Ihre Motive werden nicht genannt. War es nur die Angst um den eigenen Hals? Waren es eigene Vorteile, die sie sich von dieser Kooperation versprechen? Ist das nur dumpfer Opportunismus, der sich immer instinktiv den herrschenden Machtverhältnissen irgendwie angleicht? Verstehen Sie? Der Erfolg der Ungerechtigkeit verdankt sich nicht nur der Bosheit der Bösen, sondern der Erfolg der Ungerechtigkeit, sehen wir hier, verdankt sich auch der Schwäche und der Feigheit derer, die sich nicht widersetzen, sondern einfach mitmachen. Nicht nur die Bosheit der Bösen ist schuld, sondern auch die Schwäche und die Feigheit derer, die nichts dagegen tun. Diese herzlosen Helfershelfer, das sind typische Opportunisten, die das Schmieröl jedes Unrechtssystems darstellen. Wir wissen nicht warum. Vielleicht sind sie gelähmt von Menschenfurcht. Aber das macht ihre Schuld nicht geringer. Sie hätten nicht mitmachen müssen. Sie hätten sagen können, nein, wir lügen nicht. Sucht die andere Zeugen. Und auch darin ist der Fall Naboth typisch. Und das finden wir in der Bibel immer wieder, dass die Ungerechtigkeit gegen Gottes Leute von staatlichen und juristischen Stellen gedeckt oder sogar betrieben wird. Obwohl doch gerade Gott dem Staat eine so hohe Würde und eine so hohe Bedeutung gegeben hat. Liebe Gemeinde, wie oft hat sich die Staatsmacht gegen Gottes Leute gerichtet im Verlauf der Geschichte? Wie oft? Obwohl Christen grundsätzlich eine Stütze für jeden Staat sein könnten, In der alten kommunistischen, stalinistischen Sowjetunion hatten die Christen einen guten Ruf, weil man wusste, die sind ehrlich, die arbeiten gut, die saufen nicht. Das sind eigentlich die besten Staatsbürger. Und man hätte sie schützen müssen, schon im eigenen Interesse. Aber man hat ihren Gott gehasst. Christen sind grundsätzlich eine Stütze für jeden Staat. Nur mit der einen Einschränkung, dass sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und darum sind sie nicht so leicht zu kaufen und Christen sind nicht so leicht zu manipulieren. Denken Sie an die drei Freunde Daniels in Daniel 3. Da brannte schon der Ofen, mit dem Nebukadnezar drohte. Und sie sagt, und wir werden deinen Götzen trotzdem nicht anbeten, weil wir unserem Gott treu sind. Oder denken Sie an die Gemeinden der Sendschreiben in der Offenbarung, wo die Christen oftmals ihr Leben riskierten, weil sie nicht bereit waren, das Kaiseropfer zu entzünden und ihren Tribut dem System zu zollen. Da denken wir an zwei Studentinnen in Wisconsin vor einigen Jahren, die für ihre Wohnung noch eine dritte Mitbewohnerin suchten. Eine der Bewerberinnen nahm sie nicht auf und sie waren ehrlich genug, ihr die wahre Begründung zu sagen, weil diese dritte Bewerberin sich offensiv zu einem lesbischen Lebensstil bekannte. Und die bekennende Lesbe erhob dann Anklage wegen Diskriminierung und daraufhin verfügte eine staatliche Einrichtung, nämlich die Wisconsin Human Rights Commission, dass die angeklagten beiden Studentinnen der Klägerin $1,500 Schmerzensgeld bezahlen mussten und es wurde von ihnen verlangt, ein Umerziehungsseminar zu besuchen, das von Homosexuellen unterrichtet wurde, eine sogenannte Re-Education Class. Also verglichen mit anderen Ländern können wir für unseren Staat noch relativ dankbar sein. Und doch ist es auch in Deutschland des 21. Jahrhunderts zum Beispiel möglich, dass gläubige Familien, die ihre Kinder aus Gewissensgründen nicht dem staatlichen Sexualkundeunterricht aussetzen wollen, etwa weil sie sagen, das ist Sache des Elternhauses, und die in den Schulen propagierte Sexualethik stützt sich weitgehend auf den Neomarxismus, und das können wir mit unserem christlichen Gewissen nicht vereinbaren. Es ist möglich, dass solche Familien von unserem Staat mit Strafgeldern und Vater oder Mutter sogar mit Gefängnis bedroht werden. Naboth beruft sich auf sein Gewissen vor Gott. Naboth verstößt hier nicht mal gegen irgendein staatliches Gesetz. Und Naboth wird ein Opfer der staatlichen Institutionen. Und die herzlosen Helfershelfer melden dann ganz brav Vollzug, Vers 14. Und sie sandten Botschaft zu Isebel, ließen sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Also der Auftrag ist erledigt. Der Erfolg der Egoisten ist gesichert. Und Isebel dürfte in dem Moment einmal tief durchgeatmet haben. Sie dürfte gesagt haben, Mensch, das perfekte Verbrechen. Keine Spuren, keine öffentlichen Proteste, alle Gegner beseitigt. Ich bin der Herr im Haus. Und Ahab darf endlich seine pubertäre Ungeduld befriedigen und sein Gartenspielzeug auspacken. Aber Naboths Familie ist ausgelöscht. Und der Leser, der das liest, der an den Gott der Bibel glaubt, der wird innerlich geschüttelt. Weil er zwar nicht so dramatische Situationen wahrscheinlich kennt, aber ähnliche Situationen. Vielleicht aus seinem eigenen Leben, vielleicht aus dem Leben von christlichen Freunden oder von Missionaren, die er unterstützt. Und sofort kommt die Frage hoch, kann Unrecht triumphieren? Gibt es jemals Gerechtigkeit? Psalm 73. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und aus der Gerechtigkeitsfrage wird dann ganz schnell die Gottesfrage. Warum lässt unser Gott das zu und rührt ihn das überhaupt nicht? Rührt ihn das nicht, was mit seinem Naboth passiert und mit unseren Missionaren passiert? Und das führt uns nun zum letzten Punkt, zum Schluss. Das ist jetzt der entscheidende Abschnitt. Und ich bitte Sie, lesen Sie den unbedingt nochmal in Ihrer Bibel nach. Die nächsten Verse klingen sehr hart, aber sie bringen eine ungemein tröstliche Botschaft. Und diesen letzten Punkt stellen wir unter die Überschrift die Gerechtigkeit Gottes. Also erstens die Tragik des Treuen, man könnte sagen die kurzfristige Tragik des Treuen. Zweitens der Erfolg der Egoisten, der kurzfristige Erfolg der Egoisten. Und drittens die endgültige Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt schauen wir genau hin. Das wird uns Mut machen. Ab Vers 17. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tischbiter, folgendermaßen. Mache dich auf und geh hinab, Ahab, entgegen dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du aber sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken. Ja, das deinige. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achias, um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isebel redete der Herr und sprach: Die Hunde sollen Isebel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Die Gerechtigkeit Gottes. Verstehen Sie, während Isebel noch an das perfekte Verbrechen glaubt, während Isebel sich einbildet, sie hätte alle Spuren verwischt, ist der lebendige Gott schon längst auf dem Plan. Und wir sehen hier, er hat alles gesehen. Und in Vers 20 lässt er dem Ahab durch Elia ausrichten: Ich habe dich gefunden. Ich habe alles gesehen. Gott schaut nicht weg. Gott bleibt nicht untätig. Glauben wir das nur nicht. Und merken Sie, Ahab will ausweichen. Ahab zieht den Konflikt auf eine persönliche Ebene runter. Vers 20, indem er zu Elia sagt: Kommst du zu mir, mein Feind? Nach dem Motto, als ob das eine persönliche Fehde zwischen Elia und Ahab wäre. Aber darum geht's ja gar nicht. Und das macht Elia auch sofort klar. Er sagt: Es ist eine Sache zwischen dir und Gott, nicht zwischen dir und mir. Du hast dich verkauft, sagt er. Du hast deine Seele weggeworfen für ein paar egoistische, kurzfristige Ziele. Und Gott überführt den Schuldigen. Und interessant, Ahab wird als der Hauptverantwortliche angesprochen, genauso wie Adam nach dem Sündenfall. Gott sagt nicht: Ach du armes Opferchen, die böse Isebel hat dich ja so im Griff, dass du gar nicht anders konntest. Sondern Ahab ist verantwortlich, genauso wie Adam verantwortlich war. Und Gott packt ihn bei dieser Verantwortung, und er kann sich nicht hinter dieser Dame verstecken. Und Gott benennt die Ungerechtigkeit. Was ist es? Vers 19, Mord. Mord und Raub. Und Gott sagt es: Du hast gemordet und in Besitz genommen. Also Unrecht in Besitz genommen. Und Gott richtet die Ungerechtigkeit. Er richtet sie an Ahab selbst. In Vers 19 sagt er am Ende: An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut lecken. Und an seinen Nachkommen, Vers 21 und 22: Ich will Unheil bringen über dich und deine Nachkommen. Und auch an Isebel, der Drahtzieherin, die ihr gerechtes Urteil bekommt, in Vers 23 bis 24: Die Hunde sollen Isebel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Und das können wir jetzt alles step by step, Schritt für Schritt in seiner Erfüllung nachlesen. Zum Beispiel, was an Ahab sich erfüllt. 1. Könige 22, Vers 38, ein Kapitel danach: Wieder eine Kriegshandlung, und als man den Streitwagen beim Teich von Samaria wusch, also Ahab wird getötet in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, so starb der König und er kam nach Samaria und man begrub ihn. Vers 38, also 1. Könige 22, Vers 38. Und als man den Streitwagen beim Teich von Samaria wusch, da leckten die Hunde sein Blut, während die Huren dort badeten nach dem Wort, das der Herr geredet hatte. Und auch an seinen Nachkommen erfüllt sich Gottes Urteil. Sein Sohn Ahasja regiert nur 2 Jahre. Sein Bruder Joram ist der letzte König aus Ahabs Linie. Und die Leiche von Joram kommt dann in der Tat auf Nabots Acker. Das ist 2. Könige 9. 2. Könige 9, Vers 25 und 26. Und Jehu sprach zu seinem Wagenkämpfer: Nimm ihn, also diesen Ahab-Sohn, und wirf ihn auf das Ackerfeld Nabots des Jezreeliten. Und Vers 26, fürwahr, das Blut Nabots und das Blut seiner Söhne habe ich gestern gesehen, spricht der Herr, und ich werde es auf diesem Acker vergelten. Und auch Isebel, die Drahtzieherin, bekommt ihr gerechtes Urteil. Das kann man in 2. Könige 9 ab Vers 30 lesen. Und da heißt es dann guckt sie aus von einem bestimmten Balkon herunter, und dann heißt es: Stürzt sie herab. Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt worden, und er zertrat sie. Und als er hineinkam und gegessen hatte und getrunken hatte, also der Jehu, der es dort durchführt, sagt er: Seht doch nach dieser Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist die Tochter eines Königs. Als sie aber hinging, um sie zu begraben, da fanden sie nichts mehr von ihr als nur den Schädel, die Füße und die Handflächen. Und sie kamen wieder und berichteten es ihm. Er aber sprach, das ist ja das Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Elia geredet hatte, als er sprach, auf dem Acker Jezreels sollen die Hunde das Fleisch der Isebel fressen. Und der Leichnam Isebels wird sein im Acker Jezreels wie Dünger auf dem Feld, sodass man nicht mehr sagen kann, dies ist Isebel. Die Bibel ist sehr präzise, sehr detailorientiert. Und wir wundern uns vielleicht, warum hier so viele Einzelheiten aufgelistet werden. Das ist ja Gottes Wort. Aber Gott will sagen, ich sorge für Gerechtigkeit. Kann Unrecht triumphieren? Nein. Und Paulus hat die Summe dieser Ereignisse in einem Satz zusammengefasst. In 2. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Da sagt Paulus, 2. Thessalonicher 1, Vers 6, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt mit den Engeln seiner Macht. Das ist genau die gleiche Botschaft. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Und liebe Geschwister, diese Wahrheit ist Balsam für unsere geschundene Seele. Gott sagt uns hier, kann Gerechtigkeit triumphieren? Nein. Die Mächtigen kommen und gehen, werden wir gleich singen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Die Tragik der Treuen ist kurzfristig, der Erfolg der Egoisten ist kurzfristig, aber die Gerechtigkeit Gottes ist endgültig. Und darum wurde gerade unsere Geschichte so bewegend für einen jungen indischen Mann zum entscheidenden Anstoß dafür, dass er sich zum Gott der Bibel bekehrt hat. Das ist vor einigen Jahren so geschehen. Da sprach ein Theologe Chris Wright bei einer Konferenz in Indien über das Alte Testament. Und hinterher kommt ein junger Doktor der Chemie auf ihn zu und sagt, wissen Sie was, ich wurde Christ durch das Alte Testament. Und dann erzählt er seine Geschichte. Er war aufgewachsen in einem Armutsviertel Indiens, er hat Ausbeutung erlebt, Gewalt erlebt. Und als junger Mann sagt er, ich hatte ein tiefes Verlangen nach Veränderung der Verhältnisse. Ich wollte den Spieß endlich umdrehen. Und deswegen legte ich alle Kraft in meine Ausbildung, ich war begabt in Naturwissenschaften. Ich wollte Einfluss gewinnen, um später einmal für Gerechtigkeit zu sorgen und für Rache. Und dann geht er ins College. Und im College geben ihm Christen seine erste Bibel. Er sagt, ich hatte überhaupt kein religiöses Interesse. Aber irgendwann habe ich in diese Bibel reingeschaut und die erste Geschichte, auf die ich in der Bibel gestoßen bin, war der Bericht über Naboth und Ahab und Isebel, also unser Text. Und dort, sagt er, traf ich auf genau die gleiche Not, das gleiche Unrecht, das mein Herz verbittert hatte. Machtmissbrauch, korrupte Gerichte, Wegnahme von Land, machtlose Opfer, das war mir alles so vertraut. Aber wissen Sie, was mich am meisten umgehauen hat? Am meisten hat mich umgehauen, dass Gott sich auf Naboths Seite gestellt hat. Gott hat Ahab und Isebel nicht nur angeklagt, sondern Gott hat wirklich für Gerechtigkeit gesorgt. Hier traf ich auf einen Gott, der für Gerechtigkeit stand. Und ich hatte nie gewusst, dass so ein Gott existiert. Und dann las ich weiter im Alten Testament. Dieser Gott, den er noch gar nicht persönlich kannte, zu dem er noch gar nicht bekehrt war, aber der zog ihn an. Ein solcher Gott, sagte ich, würde nach meinen Durst nach Gerechtigkeit verstehen. Das war seine spontane Reaktion auf die Naboth-Tragödie. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war der Inder noch nicht bekehrt. Aber dieses Kapitel, unser Kapitel, war der erste Lichtstrahl des Heiligen Geistes, der sein Herz erreichte. Und von dort aus, Schritt für Schritt, durfte er dann den Weg zu Jesus finden. Den Weg zu Jesus, der uns Gottes Gerechtigkeit durch seinen Tod am Kreuz schenkte. Und plötzlich merkte dieser Inder, wenn Gott gerecht ist, dann muss er ja auch meine Ungerechtigkeit richten. Und ich stehe ja auch mit einer so großen Schuld vor Gott. Ich habe ihn nicht geehrt, ich habe ihm nicht gedient. Ich habe ihn nicht angebetet, ich habe ihm nicht geglaubt. Wenn Gott Gerechtigkeit schafft, dann muss er auch mich richten. Und dann war es ihm eine solche Befreiung, dass Jesus Christus am Kreuz für Gerechtigkeit gesorgt hat, dass er die Strafe trug, die wir verdient hätten für unsere Schuld, dass er für unsere Ungerechtigkeit bezahlt hat mit seinem Sühnetod am Kreuz. Und dass, weil Jesus meine Schuld trug, Gott mich freisprechen kann und trotzdem gerecht bleibt. Aber schon als Nichtchrist hatte dieser Inder instinktiv geahnt, welch tiefen Trost dieser Gott der Gerechtigkeit für die bereithält, die von der Ungerechtigkeit erstickt werden. Und noch etwas müssen wir sehen. Dieser heilige Gott der endgültigen Gerechtigkeit ist gerade nicht ein Gott der kalten Rache. Bitte denken Sie das nicht, das wäre ein fatales Missverständnis. Und ich kann Ihnen das auch beweisen an diesem Text. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass am Ende unseres Kapitels noch eine kleine Einzelheit eingefügt wird, die man fast überliest, weil sie eigentlich so für uns kaum hier reinzupassen scheint. Aber Sie werden gleich sehen, warum das am Ende unbedingt dazugehört. Hören Sie mal, wie die letzten drei Verse lauten, Vers 27 bis 29. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Und daher ging das Wort des Herrn an Elia, also für den Ahab, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Verstehen Sie? Ahab bereut. Und diese Reue ist offensichtlich ernst, so wie uns der Bibeltext das schildert. Das ist der Höhepunkt von Ahabs Biografie. Und Gott sieht in dieses bereuende Herz von Ahab. Und Gott reagiert darauf mit einer erstaunlichen Milde. Erstaunlichen Milde in dieser Situation, dass er sagt, er hat sich vor mir gedemütigt. Ich will das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Das Gericht wird nicht aufgehoben, aber es wird aufgeschoben. Und wissen Sie, durch diesen Aufschub, durch diese gnädige Reaktion Gottes auf Ahabs kurzfristige Buße, bekommt der Ahab nochmal eine Chance. Er bekommt nochmal die Chance, sein Leben zu überdenken, neu zu überdenken. Es ist, als ob Gott diesem Ganoven und Mörder nochmal ein Fenster öffnen würde, um gründlich umzukehren, um sich von dem Götzendienst abzuwenden, den Weinberg zurückzugeben, manches wieder gut zu machen. Die nächsten Kapitel zeigen dann, dass Ahab diese Chance nicht genutzt hat, dass er sich doch in sein altes Leben so sehr verstrickt hat. Aber dieser letzte Vers hier gibt uns einen wichtigen Einblick in Gottes Herz. Noch im Gericht will Gott sich so gern erbarmen. Vergessen Sie das nie. Auch wenn Sie an Menschen denken, die sich gegen Gott sträuben und wehren. Noch im Gericht will Gott sich erbarmen. Gott will so sehr die Umkehr des Sünders. Er sagt in Hesekiel 18, Vers 23, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Gott will nicht den Tod des Sünders. Gott will die Bekehrung des Sünders. Seine Gerechtigkeit ist durchgreifend, aber keine kalte Rache. Umso tiefer, am Schluss muss es uns berühren, dass dieser Gott, der so gern Gnade erweist, am Ende für ganze Gerechtigkeit sorgen wird. Das Unrecht wird nicht triumphieren. Das ist Nabots Trost und das ist für alle geschundenen Jünger Jesu Trost. Aber wann wird das deutlich? Da bleibt am Ende nur noch eine Frage übrig, die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem Gott für Gerechtigkeit sorgt. Und wissen Sie, jetzt könnte mancher sagen, schön und gut, dass Nabot so spät gerechtfertigt wurde. Aber was haben er und seine Familie noch davon gehabt? Warum kommt Gottes Gerechtigkeit oftmals so spät? Den Petrus, den hat er in Apostelgeschichte 12 aus dem Gefängnis rausgeholt, bevor sie ihn umbringen konnten. Aber sein Kollege Jakobus konnte kurz davor von Herodes Agrippa ermordet werden. Und später hat es dann den Herodes schlimm erwischt. Er starb einen grauenvollen Tod. Aber warum so spät? Warum konnte Herodes nicht sterben, bevor er Jakobus töten konnte? Und warum wurden Ahab und Isebel nicht ausgebremst, bevor sie Nabot und seine Familie ermordet haben? Und so können wir jetzt weitermachen. Fall um Fall anführen, wo wir den Zeitpunkt, wo wir das Timing von Gottes Gerechtigkeit einfach nicht mit unseren Vorstellungen in Einklang bringen. Unser Herr hat das natürlich gewusst. Er hat gewusst, dass uns solche Fragen umtreiben würden. Und darum hat er uns in seinem Wort eine Hilfe gegeben, wie wir mit dieser Zeitfrage fertig werden. Jesus hat es gesagt in Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Also wenn sie euch dafür fertig machen, weil ihr dem Herrn treu sein wollt. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und man könnte hier den Nabot mit einfügen. Und ebenso haben sie auch den Nabot fertig gemacht, der vor euch gewesen ist. Aber freut euch, der Herr sieht es. Und er wird alles gut machen. Und daran, ihr Lieben, sehen wir zum Schluss die geheimnisvolle Logik von Gottes endgültiger Gerechtigkeit. Sie verwandelt die kurzfristige Tragik des Treuen in ewige Freude und den kurzfristigen Erfolg der Egoisten in ewiges Gericht, in die Verdammnis. Wenn wir Nabot in der Ewigkeit wiedersehen, und jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der sich zu Jesus bekehrt, wird ihn wiedersehen. Wir werden diesen Nabot wiedersehen. Dann wird Nabot keine Sekunde mit Ahab tauschen wollen. Und Nabot wird in ewiger Freude keine Sekunde daran zweifeln, dass unser Gott ein gerechter Gott ist. Wohl dem, der ihm jetzt schon vertraut.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.